Hallo, mein Name ist Peter Klar und ich bin Schwarmcoach. Ich will lernen, wie man Organisationen besser machen kann. Bringen wir Erfolg und Erfüllung zusammen in der Schwarmorganisation. Lass die Hierarchie hinter dir und entdecke mit mir neue Führungspraktiken. Heute mit den Prinzipien des Agilen Manifests. In den letzten beiden Episoden haben wir uns schon die Prinzipien 1 bis 6 angeschaut und heute geht es gleich weiter mit Prinzip Nummer 7. Überschrift lautet Fortschritt am Nutzen messen oder im Original Working Software is the primary measure of progress. Was heißt das? Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Was bedeutet funktionierend? So, bei Software ist es klar, ich kann die Software installieren und sie funktioniert und macht das, was ich damit machen möchte. Was das in deinem Umfeld bedeutet, insbesondere wenn du keine Software schreibst, kann ich dir leider nicht sagen, das musst du herausfinden. Das kann natürlich für einen Bäcker etwas anderes sein, was dort funktionierend bedeutet, ja, vielleicht lecker. Ja. Für jemand, der einen Bericht schreibt, kann das wieder was ganz anderes bedeuten. Wichtig ist es, sich im Team mal zu überlegen, was betrachten wir denn tatsächlich als Fortschritt? Und wichtig ist, dass man hier keine Zwischenergebnisse anfängt zu zählen. Das kann man tun, aber bitte nur zusätzlich, sondern der Fokus sollte eben nicht auf Zwischenergebnisse sein. Und Zwischenergebnisse bedeutet sowas wie Budgetverbrauch oder geleistete Arbeitszeiten, Stunden oder Projektzeit, die abgelaufene Projektzeit oder irgendwelche Zwischenmeilensteine oder irgendwie sowas. Die zu sehr zu betrachten bedeutet ja auch, da geht dann auch die Aufmerksamkeit hin und dann würde man anfangen, dort zu optimieren. Das ist ja gefährlich, das wollen wir ja gar nicht optimieren. Wir wollen ja unsere Endresultate optimieren. Wir wollen den Nutzen des Kunden optimieren. Und deswegen muss genau auch hier die Betrachtung des Fortschritts liegen. Das bedeutet, dass wir nutzbare, fertige Funktionen, Resultate, Ergebnisse bereitstellen müssen. So, und jetzt stellt sich natürlich wiederum die Frage, was heißt denn fertig? Wann ist es denn nutzbar? Auch die Frage kann man nicht allgemein beantworten. Das muss auch das Team in einer Vorbereitungssession mal für sich beantworten und sich überlegen, was bedeutet fertig? Das ist die sogenannte Definition of Done. Also, was definieren wir als fertig? Da können dann so Kriterien reinkommen wie, etwas ist vollständig umgesetzt, Punkt. Vielleicht ist es noch nicht getestet, vielleicht sollte es aber getestet sein, denn ja, ich möchte ja, dass es einwandfrei funktioniert, also sollte es auch getestet sein. Vielleicht sollte es auch ausreichend dokumentiert sein, damit vielleicht später andere Menschen, ein Support oder irgendwelche anderen Nutzer damit weiterarbeiten können. Dann gehört das einfach dazu. Vielleicht müssen auch die Anwender informiert sein, vielleicht brauche ich eine Kurzanleitung, um die neuen Funktionalitäten mal zu beschreiben mit ein paar Screenshots, was auch immer, dann gehört das tatsächlich zur Definition of Done dazu. Und da muss man immer aufpassen, gerade bei Softwareentwickler, die klappen die Tastatur hoch und sagen, Programmcode fertig, damit bin ich fertig. Das ist aber vielleicht noch nicht das, was ein Nutzer unter fertig versteht. Und deswegen auch hier wieder wichtig, das Thema fertig nicht aus der Perspektive, ich bin Entwickler, ich bin Ingenieur, ich bin Bauingenieur, ich bin sonst was, sondern betrachte das bitte immer aus der Perspektive deiner Anwender und deiner Zielgruppe. Wer möchte das nutzen und was würde er auch wirklich als fertig verstehen? Und das sollte man in die Definition of Done reinschreiben. Und dann hat man eine Definition, was man als fertig betrachten kann. Diese Definition wende ich jetzt auf alle Teilergebnisse an. Das heißt, ich betrachte jede einzelne Funktionalität, die ich bauen möchte, jeden einzelnen Punkt, jeden einzelnen Nutzwert, den ich bauen möchte, den kann ich jetzt gegen diese Definition halten. Und dann komme ich dazu, dass ich entweder feststelle, okay, Definition ist erfüllt, es ist fertig oder es ist nicht fertig. Und eine weitere Unterscheidung, dass ich sage, zu 10% fertig, zu 15% fertig, braucht es nicht. Es reicht einfach zu sagen, fertig oder nicht fertig. Und nicht fertig heißt, warum auch immer nicht fertig, aber es ist noch nicht fertig und damit haben wir diesen Grad des Fortschritts auch noch nicht erreicht. Wir zählen nur die Dinge, die wirklich, wirklich fertig sind. Warum macht man das? Auch das ist eine Erfahrung, die jeder Projektleiter in der Softwareentwicklung mal machen muss, dass ein Entwickler häufig sagt, ich bin fast fertig. Und wenn man nachfragt, dann kommt da vielleicht sowas raus wie 80% fertig. Und als erfahrener Projektleiter weiß man dann, 80% fertig heißt, er hat es etwa zu 50% fertig. Ich muss jetzt nochmal dieselbe Zeit einplanen, um es dann tatsächlich fertig zu machen. Und man merkt schon, solche Begrifflichkeiten, 80% fertig, die sagen nichts aus. Erst wenn es wirklich fertig ist, 100%, dann kann ich auch wirklich sagen, da ist ein Knopf dran. Und alles andere interessiert gar nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, dass man sich gar nicht so sehr auf irgendwelche Kennzahlen versteift. Und da kann man ganz viel machen und ganz viel Theorie drumherum spinnen. Da gibt es ganz tolle Kennzahlen, auch aus dem Projektmanagement, wenn man sich damit mal beschäftigt hat und Earned Values gemacht hat und weiß der Kuckuck, was es da alles für Prinzipien gibt. Ja, hilft aber alles nichts, weil am Ende zählt ja auch für den Anwender nur das, was fertig ist. Und das mache ich als zentrale Betrachtung meines Fortschritts. Das ist die Idee von Prinzip 7. Anmerkung dazu noch, das bedeutet jetzt nicht, dass man alles weglassen muss, nur um möglichst schnell fertig zu werden. Das ist nicht die Aussage, sondern die Aussage heißt nur, wir betrachten eben halbfertige Dinge eben als noch nicht fertig. Ja, es gibt nur den Zustand fertig und nicht fertig. Wir wollen möglichst viel fertig bekommen. Deshalb ist der Fokus darauf, nicht so viele Dinge anzufangen. Und das hilft mir nichts, wenn ich 10 Dinge zu 50% fertig habe, sondern lieber 5 Dinge zu 100% fertig haben. Das sollte das Ziel in der agilen Denkweise sein. Und das fängt damit an, dass ich mir Gedanken darüber mache, was bedeutet fertig, und dass ich fertig in den Mittelpunkt meiner Fortschrittsbetrachtung stelle. Und dann komme ich genau dorthin, dass ich die Dinge zuerst fertig mache, bevor ich neue Dinge anfange. Das ist die Idee hinter diesem Prinzip 7. Und damit sind wir bei Prinzip 8. Überschrift lautet: Ohne Stress kontinuierlich ans Ziel. Oder in der Langfassung: Agile Prozesse fördern nachhaltige Entwicklung. Die Auftraggeber, Entwickler und Benutzer sollten ein gleichmäßiges Tempo auf unbegrenzte Zeit halten können. Agil funktioniert nicht wie ein Projekt. In einem Projekt habe ich häufig Meilensteine, Abgabetermine. Und dann kennt man das schon, kurz vor dem Abgabetermin steigt so der Stress im Projekt an, der Druck steigt an, die Überstunden steigen an, der Meilenstein ist erreicht und dann kommt so ein großes Aufatmen, ein kurzes Feiern, wir haben den Meilenstein geschafft, hurra. Und dann kommt aber die Gegenbewegung, dass man dann aber auch so 2 Tage mal so einen Durchhänger hat, auch mal weniger arbeitet, mal Überstunden abbaut und aufatmet. Das geht auch, weil ja der nächste Meilenstein ja wieder weit weg ist. Genau das möchte ich im agilen Umfeld nicht. Ich möchte eben diese Schwankungen vermeiden. Also weder Langeweile ausruhen noch Überbelastung. Beides ist nicht gut. Warum? Ich habe ja diese Lernzyklen, die sind ja relativ kurz. Wenn ich jetzt innerhalb eines Lernzyklus vielleicht auch noch mehrere Meilensteine habe, dann würde es bedeuten, dass ich alle 2 Tage einen Meilenstein habe. Und wenn ich alle 2 Tage in der Meilensteinpanik bin, ja, dann brennen die Leute ja total aus. Die drehen doch durch. Innerhalb von 14 Tagen will keiner mehr agil machen, weil alle denken, boah, hier werde ich total verheizt. Ja, es braucht einen gewissen Druck, sonst kommen keine Ergebnisse zustande, sonst beschäftigt man sich zu viel mit unnötigen Dingen. Aber der Druck muss deutlich unter dem Maximum bleiben, sodass man eben auch dauerhaft damit umgehen kann. Ein gesundes Maß, ein langfristiges Denken ist denn notwendig. Ich kann nicht immer Dinge nur reißen. Und das ist bei Agil echt gefährlich. In einem Projekt mag das noch gehen, da kann ich mal so einen Meilenstein tatsächlich, da kann ich das Team zusammenholen und sagen, das kommt, das packen wir. Und dann klotzen alle rein und arbeiten eben besonders lange. Dann ist der Meilenstein erreicht und danach ist aber auch klar, dass dann am Montag, Dienstag nicht viel läuft, ja. Das kann ich mir in so einem Projekt vielleicht irgendwie noch erlauben. In Agil geht das gar nicht. Ja, die Taktung ist viel zu hoch. Zack, 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 kommen die nächsten Zyklen. Und ich kann mir das gar nicht erlauben, dass ich da so 2 Tage Durchhänge habe. Ich muss ja gleich weitermachen. Und deswegen ist so wichtig, dass ich diese Spitze am Ende eines Zyklus vermeide, weil ich den Durchhänger am Anfang eines Zyklus genauso wenig gebrauchen kann. Sondern hier ist wichtig, dass man eine gesunde Steuerung von der Belastung hinbekommt. Das Angenehme ist natürlich dadurch, dass die Zyklen relativ kurz sind und man sehr viele Zyklen macht, kann man hier natürlich auch Dinge lernen. Wenn ein Zyklus mit zu hohem Druck und zu hoher Belastung geflogen wurde, dann kann man ja im nächsten Zyklus schon daraus lernen und sagen, wir haben uns zu viel vorgenommen. Wir müssen weniger tun. Wenn man das durchhalten kann, dann ist man auf bestem Wege, dauerhaft eine hohe Performance zu erreichen. Wenn man in der Verantwortung steht, zum Beispiel als Führungskraft, dann ist wichtig, gerade am Anfang von so einem agilen Team, dass man dort die Überstundenkonten beobachtet. Warum ist das wichtig? Na, weil es ja keine ruhige Phasen mehr gibt. Das heißt, einmal aufgehäufte Überstunden lassen sich kaum mehr abfeiern. Womöglicherweise häufen sich immer weiter und immer mehr Überstunden auf. Jetzt kann ich mich hier erstmal drüber freuen als Arbeitgeber. Sind das wahre Geschenke an Produktivität? Und auf der anderen Seite muss ich mir aber bewusst sein, das ist vielleicht kurzfristig erstmal als positiv zu sehen und auf Dauer eben nicht zu halten. Wenn ich dieses agile Team als dauerhaft erfolgreich etablieren möchte, dann muss ich auch dafür sorgen, dass die innerhalb ihres normalen Arbeitszeitkontingents bleiben. Vielleicht mal die ein oder andere Überstunde kann schon sein, aber das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Und das sollte definitiv auch nicht geplant sein oder damit gerechnet sein und auch gar nicht erwartet sein. Das lässt sich sogar nachweisen, diese Überstundenschieberei mag kurzfristig vielleicht ein Vorteil sein und langfristig schadet es auch der Produktivität. Das heißt, auch als Arbeitgeber und als Führungskraft und als Vertreter der Arbeitgeberseite soll ich darauf achten, dass Überstunden eben gerade nicht einfallen. Und so viel zum Prinzip Nummer 8. Damit sind wir beim Prinzip Nummer 9, Lernen wertschätzen. Im Originaltext, ich übersetze gleich, heißt es: Ständiges Augenmerk auf technische Exzellenz und gutes Design fördert Agilität. Agilität braucht Expertise statt der bisherigen Vorgehensweisen, die man vielleicht so hatte. Wir schneiden ja jetzt anders. Wir arbeiten ja in kleinen Inkrementen, das heißt kleinen Hinzufügungen von neuen Werten, die wir dem Kunden anbieten wollen. In diesen Zyklen, in diesen Lernzyklen habe ich das schon genannt. Und das Schneiden in diese Lernzyklen funktioniert ja anders als bislang. Bislang hat man ja möglicherweise eine Phase gehabt, dass man sagt, okay, ich mache einen Entwurf über alles hinweg. Dann nehmen wir mal an, ich möchte irgendeinen Bericht schreiben oder irgendeine Arbeit schreiben. Dann würde man erstmal einen Entwurf, erstmal die Daten sammeln, dann würde man einen Entwurf schreiben, dann würde man eine erste Korrektur machen und so weiter. Und jetzt bin ich in der Phase Daten sammeln und jetzt mache ich nichts anderes als Daten zu sammeln und das 4 Wochen lang zum Beispiel, so ist geplant. Und jetzt braucht es die Expertise und das Verständnis, dass man eben nicht mehr so vorgeht, sondern dass man innerhalb von 2 Wochen alle Phasen durchlaufen möchte, also kurz Daten sammeln, kurz einen Entwurf hinstellen, diesen Entwurf verbessern, Qualität sichern und dann abgeben, ja, ausliefern. Und alle diese Phasen, diese Schritte im Produktionsprozess durchläuft man innerhalb von einem Lernzyklus. Und deswegen braucht man Expertise, wie das funktioniert. Es funktioniert nämlich anders als im klassischen Vorgehen. Du erinnerst dich vielleicht noch an die Herleitung aus Episode 12, wo ich so ein bisschen den Wasserfall erklärt habe und was daran signifikant anders ist im agilen Umfeld. Und das braucht es auch in der Denkhaltung und es braucht Übung und ein Stück weit Wissen und Expertise und Könnertum, um es auch gut zu machen. Also wie schneidet man jetzt das Problem, das man lösen möchte, in Inkremente, in Lernzyklen? Und nicht nur wie schneide ich es, sondern auch wie baue ich mein Gesamtprodukt so auf, dass ich es jederzeit auch gut erweitern kann? Das ist nicht immer trivial. Wenn ich sowas wie ein Haus baue, dann ist es schwierig zu sagen, okay, wir bauen jetzt mal einen kleinen Keller und setzen ein großes Haus drauf und später kann ich den Keller noch ausbauen. Da gibt es so ein paar Abhängigkeiten, die sind nicht immer trivial. Die haben wir auch in anderen Produkten so. Das zu kennen und zu erspüren und zu können, wie man damit umgeht, das ist die Kunst. Und das muss man auch wertschätzen. Dazu braucht man gute Mitarbeiter, die sich damit einerseits auseinandersetzen wollen und die dort auch Fortschritte erzielen. Dazu kommt, dass man in agilen Teams ja immer von einem Team spricht. Es ist also wichtig, dass Mitarbeiter auch in der Lage sind, ihr Ego zurückzustellen, um den Teamerfolg in den Vordergrund zu rücken. Also das ist eine Eigenschaft, die man von allen Mitarbeitern in einem agilen Team letztlich braucht, genauso wie die Grundhaltung, dass alle bereit sind zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Die Weiterentwicklung kann in guten Teams sogar selbstorganisiert funktionieren. Das heißt, gute Teams entwickeln sich von alleine weiter. An der Stelle wieder der Hinweis, eventuell sollte man am Anfang da nicht zu blauäugig rangehen, sondern dem Team einen guten Coach an die Seite geben. Als Führungskraft, als Außenstehender, als jemand, der Agilität aufsetzen möchte, wenn du in der Situation bist, dann achte bitte darauf, dass du genau diese Fähigkeiten wertschätzt. Die sind nämlich nicht selbstverständlich und die entwickeln sich auch nicht selbstverständlich. Wenn man diese wertschätzt, dann entstehen diese Fähigkeiten und entwickeln sich auch weiter. Allerdings auch nur, wenn man dort immer wieder den Blick drauf richtet. Also, so viel zum Prinzip Nummer 9. Und damit belassen wir es auch für heute. Mit diesen drei Prinzipien hast du, denke ich, wieder genug Stoff, darüber nachzudenken, was du in deinem Umfeld bewegen und verändern kannst. Die Prinzipien kannst du nachlesen, wie immer, unter schwarmcoach.de/episode/15. Am Ende der Seite findest du natürlich auch, wie gehabt, das Feld, um Fragen und Kommentare einzutragen. Ich freue mich über alle Kommentare von dir. Ich freue mich natürlich, wenn es dir gelingt, diese Dinge umzusetzen. Aber auch wenn sie mal nicht gelingen, ist doch auch toll. Dann schreib einen Kommentar, welche Erfahrung du gemacht hast. Auch davon können alle profitieren. Mein Name ist Peter Klar und ich hoffe, du bist in der nächsten Episode wieder mit dabei, wenn wir die letzten drei Prinzipien aus dem Agile Manifest durchgehen werden. Bis dann.